sein darf. Heute ist der Abschluss, wie ihr gehört habt, von dieser Predigtserie 1. Petrus. Und es geht darum, wie wir unseren Glauben im Alltag ausleben können. Bevor ich aber zu diesem fast 2000 Jahre alten Brief komme, möchte ich noch kurz in der Gegenwart bleiben. Es ist Sommerzeit. Es ist ein warmer, heißer Sommertag. Manche sind auf Urlaub, deswegen sind sie wahrscheinlich heute auch nicht da. Aber wir haben trotzdem Urlaubsfeeling hier. Manche von euch waren schon unterwegs, andere werden erst unterwegs sein auf Urlaub. Die vielleicht auf Urlaub waren, sind gedanklich immer noch dort. Wenn du deine Augen schließt, dann siehst du dich am Strand in einer Liege mit einem Cocktail in der rechten Hand und spürst die Brise. Dann öffnest du die Augen und sitzt hier in der internationalen Sauna im Paul-Hahn-Center. Und es ist so wie im Urlaub, nur alle haben die Kleider an. Die Tatsache ist, dass wir den Sommer nutzen, um ein wenig wegzukommen. Jeder möchte ein wenig vom Alltag wegkommen, abschalten, wieder neue Kraft tanken. Und wir probieren es zumindest, dass wir, wenn wir auf Urlaub fahren, unsere Probleme so gut wie möglich zu Hause lassen, alles abschließen, was wir abschließen können, damit wir die Dinge nicht mitnehmen auf dem Urlaub. Die Tatsache ist aber, dass im Gegensatz zum Geld, das Flügel hat und sehr, sehr schnell wieder verschwindet, die Probleme so wie Magnete sind, die an uns heften, die wir einfach nicht loswerden können, die wir nicht von uns wegbekommen, und oft nehmen wir die auch im Urlaub mit. Und wenn wir es schaffen, die Dinge gedanklich hier zu Hause zu lassen, in dem Moment, wo wir wieder vom Urlaub zurückkommen, warten diese Probleme und diese Herausforderungen und Schwierigkeiten auf uns. Und ich möchte heute ein wenig darüber sprechen, wie wir mit Leid umgehen, wie wir mit Schwierigkeiten, mit Problemen umgehen und warum Gott das zulässt. Für manche von euch, also wir werden in 2 Tagen auf Urlaub fliegen und ich freue mich schon massiv drauf. Ich habe das Gefühl, dass ich das brauche. Aber vielleicht kennt ihr das, wo ihr vor dem Urlaub schon so müde seid, ja, und dann fährt ihr oder fliegt ihr in den Urlaub und dann habt ihr dort eine intensive Zeit oder ihr unternehmt viel oder ihr kommt dann wieder zurück und es ist eine lange Autofahrt oder ihr habt einen Jetlag, weil es ist in einer anderen Zeitzone, wo ihr hinfliegt. Und ihr kommt nach Hause und ihr seid noch erschöpfter und noch mehr müde als vor dem Urlaub. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige? Es ist bei uns fast immer so im Urlaub, vor allem wenn du dann mit einem Baby noch unterwegs bist. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich nach dem Urlaub noch einen Urlaub brauche, um mich vom Urlaub zu erholen. Und das wird wahrscheinlich dieses Mal nicht anders sein, aber es zahlt sich trotzdem aus, ein wenig wegzukommen. Und wenn du vielleicht knapp bei Kasse bist dieses Jahr und dir keinen Urlaub leisten kannst, dann ist es auch nicht schlecht, weil dann gibst du zumindest kein Geld dafür aus, dass du noch erschöpfter nach Hause kommst, als die anderen von uns, die vielleicht irgendwo unterwegs sind im Sommer. Diejenigen von euch, die diesen 1. Petrusbrief gelesen haben, denken sich vielleicht jetzt schon die ganze Zeit, dass ja eigentlich der Petrusbrief überhaupt nichts mit Urlaub zu tun hat. Und wo möchte ich hin mit dieser Anleitung über den Urlaub? Und die Antwort darauf ist einfach, ich möchte in den Urlaub. Aber ich kann noch nicht, sind noch da. Und bevor ich und vielleicht manche andere von euch wohin fahren oder hinfliegen, haben wir die Chance, uns noch einmal diesen letzten Sonntag mit diesem Brief auseinanderzusetzen, der, wie gesagt, fast 2000 Jahre alt ist. Und ich möchte, damit wir ein wenig den Kontext verstehen des Briefes, bevor ich mehr hineingehe, einfach den ersten Satz, den ersten Vers aus diesem Brief vorlesen und über den Kontext kurz reden. Und danach möchte ich in dieses Thema Leid und Schwierigkeiten und Probleme einsteigen. Und wir werden im Großteil meiner Gedanken heute einfach chronologisch durch diesen Petrusbrief ein paar Absätze lesen und ich werde dazwischen kurz was sagen, um die miteinander zu verbinden. Aber ich möchte, dass wir einfach vom Petrus selbst hören, ohne dass das von mir interpretiert wird oder irgendwie noch stark was dazu gesagt wird, weil ich glaube, dass seine Worte sehr ermutigend sind und aussagekräftig sind. Aber zuerst möchte ich mal mit diesem ersten Satz beginnen, wo Petrus sich vorstellt und auch schreibt, an wen er diesen Brief richtet. Also 1. Petrus 1,1. Er schreibt hier, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Diesen Brief hat der Apostel Petrus circa im Jahr 62 oder 63 nach Christus geschrieben. Und er hat ihn nicht an eine Person gerichtet oder an eine Gemeinde gerichtet, sondern an 5 verschiedene Provinzen im damaligen Römischen Reich. Diese Provinzen befinden sich in der heutigen Türkei. Und Petrus hat davon Wind bekommen, er hat davon gehört, dass in diesen Provinzen diese 5 Gemeinden, die entstanden sind, mit Verfolgung und mit Schwierigkeiten zu tun hatten. Dass sie vieles aushalten mussten aufgrund ihres Glaubens. Und aus diesem Grund heraus schreibt Petrus diesen Brief und adressiert sie an diese ganze Gegend in der heutigen Türkei, wo dieser Brief vorgelesen wurde, um sie einfach zu ermutigen. Denn wir wissen das alle, wenn Zeiten schwierig sind, wenn wir mit vielen Problemen konfrontiert sind, dann ist es leicht aufzugeben. Es ist leichter aufzugeben, als durchzuhalten. Und wir alle brauchen Ermutigung, wir alle brauchen Menschen an unserer Seite, die uns motivieren und Mut machen, trotzdem standhaft zu bleiben. Und vor allem, wenn das von jemandem kommt, der oder die selbst viel erleiden musste, ist das nochmal bedeutungsvoller, weil wir wissen, dass diese Person versteht, was wir durchmachen. Und für Petrus war Verfolgung kein Fremdwort, weil er das selbst auch erleben musste und erlebt hat und schlussendlich auch sein Leben gegeben hat, weil er als Nachfolger von Jesus verfolgt wurde. Und obwohl die damalige Gemeinde unter starkem Druck war, unter starker Verfolgung war, hatte sich das Christentum, das noch relativ jung war, über fast den gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet. Das heißt, es sind überall Gemeinden entstanden, Apostel sind ausgegangen, haben Gemeinden gegründet. Inmitten dieser schwierigen Umstände ist die Gemeinde gewachsen und hat sich ausgebreitet. Und wenn du vielleicht Christ geworden bist, vor kurzem oder vor längerer Zeit, und mit dieser Erwartung deine Beziehung mit Jesus gestartet hast, dass die Dinge danach leichter werden, dass das Leben leichter wird, dass Probleme dann einfach verschwinden, dann wird dir dieser Brief heute eine etwas andere Perspektive geben im Hinblick auf Leid und auf Schmerz. Denn, und mit diesem Grundgedanken möchte ich in dieses Thema einsteigen, das Leben als Christ, das Leben als Nachfolger von Jesus ist besser. Es ist definitiv besser, aber es ist nicht leichter. Das Leben als Nachfolger von Jesus ist besser, aber es ist nicht leichter. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht diese Erwartung haben, wenn wir Jesus einladen in unser Leben, dass dann gewisse Probleme weggehen, dass gewisse Schwierigkeiten sich in Luft auflösen, weil wir beten ja und Gott erhört unsere Gebete. Ja? Aber scheinbar, gerade nachdem er ein Gebet erhört, nachdem ein Problem gelöst ist, kommt schon wieder das nächste. Manchmal kommen mehrere Schwierigkeiten auf einmal und wir haben den Eindruck, dass wir nicht verstehen, was los ist mit der Welt und warum alles auf einmal passiert und warum gerade uns alles zustoßt. Und wir schauen uns die Menschen um uns herum an, denen es besser geht als uns, und wir verstehen das nicht. Warum? Weil vielleicht dieser Grundgedanke irgendwo in unserem Herzen doch verankert ist, dass wenn wir Nachfolger von Jesus sind, das Leben doch leichter werden sollte. Ja? Aber so ist es nicht. Und das kommt immer und immer wieder hervor, auch in diesem Brief, denn der Petrus richtet an diese Gemeinden und Christen, die verfolgt wurden, die wirklich Schwierigkeiten haben. Das Leben als Nachfolger von Jesus ist besser, aber es ist nicht leichter. Die Bibel verspricht uns das auch nicht, dass das Leben leichter wird. Ja, besser. Ja, wir können erfüllt sein von der Liebe Gottes. Ja, wir haben eine neue Bedeutung, eine neue Hoffnung, einen neuen Sinn durch die Beziehung mit Jesus. Aber es bedeutet nicht, dass das Leben leichter wird. Es wird besser, aber nicht unbedingt leichter. Und das ist dieser Grundgedanke, den Petrus hier ausdrücken möchte. Und dieser Mann, der den Brief geschrieben hat, sagt das aus einer Perspektive heraus, wo er selbst viel Zeit mit Jesus verbracht hatte. Er war mindestens 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Er hatte nicht nur gesehen, wie viele Menschen geheilt wurden, wie Dämonen ausgetrieben wurden, ja? wie Menschen errettet wurden, wie Menschen Sünden vergeben wurden. Er hat nicht nur die Wunder gesehen, sondern er hat auch den Schmerz gesehen. Er hat auch das Leid gesehen, das Jesus auf sich genommen hat. Er hat miterlebt, wie Jesus brutal geschlagen wurde, wie er ans Kreuz genagelt wurde, wie er sterben musste für die Sünden der Menschheit, aber auch wie er dann wieder auferstanden ist. Das heißt, Petrus hat das alles im Hinterkopf. wenn er diesen Brief schreibt, und das kommt dann auch in diesem Brief hervor, und er weist dann die Gläubigen damals und auch uns heute immer wieder darauf hin, dass wir auf Christus schauen. Nicht nur auf das Positive, sondern auch auf das Schwierige, auf das Leid, das er erlebt hat. Und das, was dazu geführt hat, dass die Christen zu der Zeit verfolgt wurden, war, dass sie nicht mehr bereit waren, ein Leben zu führen, wie es die damalige Gesellschaft geführt hat. Sondern als Christen lebten sie jetzt mit einer neuen Lebenseinstellung, die überhaupt nicht dazu gepasst hat zur damaligen stark römisch-griechisch geprägten Gesellschaft. Und das sehen wir auch heute noch. Vielleicht erleben wir hier in Österreich nicht diesen Druck oder die Christenverfolgung, wie wir es sie in vielen Teilen der Welt gibt. Aber es gibt einen gesellschaftlichen Druck, der uns in eine andere Richtung bringen möchte, als so zu leben, wie Jesus uns das lehrt. Ja? Und dieser Druck ist damals ausgeartet in Christenverfolgung, weil die Gläubigen waren nicht bereit, sich der Gesellschaft anzupassen, sondern sie haben anders gelebt. Und ich möchte euch nur ein Beispiel geben. Es gibt sehr viele Beispiele, in denen das, was Jesus lehrt und das, was die Gesellschaft lehrt, ganz, ganz unterschiedlich sind. Ja? Zum Beispiel in der heutigen Gesellschaft jagen viele Menschen dem Geld nach. Ja? Das Geld ist irgendwie wie ein Gott. Man braucht es, man soll mehr verdienen, man soll sich mehr leisten können. Der materielle Reichtum wird angebetet von manchen Menschen und sie vergeben ihr ganzes Leben dafür, damit sie reicher werden und mehr sich anhäufen. Auf der anderen Seite lehrt Jesus eigentlich das Gegenteil. Matthäus 6, 24 sagt er, kein Mensch kann zwei Herren auf einmal dienen. Du kannst nicht dem Geld dienen und Gott dienen. Es ist entweder das eine oder das andere. Ja, Paulus schreibt darüber, ich glaube im 2. Timotheusbrief, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Ja, das heißt, er steht im starken Kontrast, das, was die Bibel lehrt, das, was Jesus lehrt und das, was die Gesellschaft lehrt. Und wenn wir nicht bereit sind, so zu leben wie die Gesellschaft, dann spüren wir einen Druck. Denn die Gesellschaft möchte uns dazu bringen, dass wir uns anpassen, dass wir uns assimilieren, dass wir so sind wie alle anderen, dass wir gleich denken, dass wir gleich handeln. Ja? Und die damaligen Christen waren nicht bereit, das zu tun. Und auch wir sollten natürlich nicht bereit sein, das zu tun, und das zieht sich durch verschiedene Bereiche, Familie, Arbeit und so weiter, durch in unserem Leben, wo wir als Christen einfach eine andere Lebenseinstellung haben sollten und nicht die widerspiegeln, die die Gesellschaft hat. Und Petrus war das natürlich bewusst, ja, und deswegen verwendet er diesen ersten Satz in seinem Brief, bevor er irgendetwas sagt, um nicht nur sich vorzustellen, sondern um diese Christen daran zu erinnern und auch uns daran zu erinnern, wer wir sind und wo wir hingehören. Ja? Als erstes sagt er zu ihnen, dass sie von Gott erwählt sind, dass wir als Nachfolger von Jesus von Gott erwählt sind. Das heißt, wir sind seine Kinder, wir sind erwählt von ihm. Und zweitens, wir leben als Fremde hier auf dieser Erde. Diese Erde ist nicht unser ewiges Zuhause, es ist ein temporärer Aufenthaltsort. Und es ist wichtig, uns das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, vor allem dann, wenn wir Schwierigkeiten durchmachen, vor allem dann, wenn Probleme kommen, vor allem dann, wenn wir unter gesellschaftlichem Druck leben, uns anzupassen, gewissen Dingen, die einfach nicht dem Wort Gottes und der Bibel entsprechen. Ja. Und Leid, Schmerz, Schwierigkeiten sind Teil des Lebens, das kann sich niemand aussuchen. Egal, wie stark du dich bemühst, ein schmerzfreies Leben zu führen, es gibt sowas nicht. Jeder wird früher oder später Probleme haben, Leid erleben, Trennung, Schmerz. Das können wir uns nicht aussuchen. Was wir uns aber aussuchen können, ist, mit welcher Perspektive wir Leid erleben oder erdulden. Wir können uns aussuchen, wie wir auf die Probleme und Herausforderungen reagieren, die kommen, ohne dass wir uns das aussuchen können. Das ist unsere Entscheidung, unsere Haltung, unsere Lebenseinstellung vis-à-vis Leid und Schmerz. Und über diese Einstellung spricht Petrus. Und jetzt möchte ich einfach mehr in diesen Petrusbrief einsteigen und jeweils einen Absatz vorlesen, ihn einfach kurz verbinden zum nächsten Absatz. Und ich möchte das langsam vorlesen und euch bitten, einfach dem eure volle Aufmerksamkeit zu geben. Denn ich glaube wirklich daran, dass das Wort Gottes nicht ich oder ein Prediger oder ein Sprecher die Kraft hat, in unser Leben hineinzusprechen. Und deswegen möchte ich heute einfach Petrus zu uns sprechen lassen, zu dir, in deiner Situation heute im 21. Jahrhundert, ich glaube, dass das, was er gesagt hat damals, für uns heute noch so relevant ist und direkt zu dir auch sprechen kann und zu mir sprechen kann. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch heute, dass einfach das Wort Gottes zu uns spricht und dass wir dem Wort Gottes erlauben, uns zurechtzuweisen, uns zu ermutigen, aufzubauen in der Lebenssituation, wo wir sind. Und ich werde hier im ersten Kapitel weiterlesen, ab dem Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches, makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre anbringen. Ist es nicht bemerkenswert, mit welcher Einstellung Petrus über Schwierigkeiten spricht? Er beginnt damit, uns einfach wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass ein makelloses Erbe, ein unvergleichlich schönes, großes Erbe auf uns wartet, dass das, was wir hier erleben, Prüfungen sind, die kurz andauern, aber dass sich das nicht mit dem vergleichen lässt, was dann auf uns wartet, nämlich im ewigen Leben. Und auch wenn dieses Leben hier auf der Erde temporär ist, ist es nicht bedeutungslos. Denn wie wir dieses Leben leben, entscheidet schlussendlich auch darüber, wo wir dann unser ewiges Leben verbringen werden. Ob wir das verbringen werden in der Gegenwart Gottes oder ob wir das verbringen werden in der Abwesenheit Gottes im Himmel oder in der Hölle. Und er spricht darüber, dass unser Glaube geprüft werden muss. So wie ein Gold, das in den Schmelzofen kommt. Und wenn etwas unter extremen Bedingungen ist, dann merkt man, ob es wirklich rein wird, ob es wirklich sauber wird, ob da irgendwelche Unreinheiten noch drinnen sind im Gold, die rauskommen können, die in den Metallen so tief drinnen sind, dass die Hitze extrem hoch sein muss, damit das Ganze rauskommt, damit das Gold, damit das Metall wirklich sauber wird. Und oft ist es so, dass Gott bei uns im Leben, es ist heute heiß, ja, aber manchmal dreht Gott die Temperatur richtig hoch. Und manchmal wird es richtig heiß und es wird richtig unangenehm. Und wir wissen gar nicht mehr, was wir tun sollen. Aber in diesen Situationen, im Schmerz und im Leid, wird unser Glaube geprüft. Und Gott geht es nicht so viel darum, dass es uns hier auf der Erde, dass das Leben leichter macht, sondern dass wir sehen, wo wir wirklich im Glauben stehen, dass wir sehen, wo wir noch zu wachsen haben, dass wir sehen, wo wir Jesus noch nicht ähnlich sind und ihm ähnlicher werden sollen, damit wir dann das ewige Leben mit ihm verbringen, damit wir diese Glaubensprüfungen auch bestehen können. Und in solchen Situationen, wenn es richtig heiß ist, wenn es richtig unangenehm, wenn es schwierig ist, wenn wir zu leiden haben, ermutigt uns Petrus, standhaft zu bleiben und einfach auf Jesus zu schauen, der unseretwegen auch so viel gelitten hat. Und hier sind wir im zweiten Kapitel und ich möchte ab Vers 21 weiterlesen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf den Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wenn wir uns Nachfolger Jesu nennen, ja, dann dürfen wir und sollten wir in seine Fußstapfen treten. Und das bedeutet nicht nur, dass wir Kraft haben, für Menschen zu beten, dass sie Heilung erleben, dass wir Kraft haben, Menschen freizusetzen durch den Heiligen Geist, sondern es bedeutet auch, dass wir in seine Fußstapfen treten, so wie er gelitten hat, bereit zu sein, auch zu leiden, auch Schmerz auf uns zu nehmen. Denn das Leben als Nachfolger von Jesus ist besser, aber es ist nicht leichter. Es ist besser, aber es ist nicht leichter. Und ja, wir sind geheilt durch seine Wunden, nicht nur physisch, sondern vor allem auch seelisch. So wie er gestorben ist für unsere Sünden, können wir durch das, was er für uns getan hat, jetzt zur Sünde selbst sterben. Das heißt, wir müssen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben. Wir müssen uns nicht mehr von der Sünde bestimmen lassen, sondern wir lassen uns von seinem Heiligen Geist bestimmen. Wir lassen uns von Jesus bestimmen und können dann, auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir beschimpft werden, auch wenn wir klein gemacht werden, auch wenn wir ungerecht behandelt werden, können wir dann mit Liebe reagieren und müssen nicht auf Beschimpfungen mit Beschimpfungen antworten und müssen nicht auf Schwierigkeiten mit Vergeltung drohen, sondern so wie Jesus, wir können in seine Fußstapfen treten und müssen die Dinge nicht in die eigene Hand nehmen, sondern wir können sie Gott übergeben, denn das hat uns Jesus auch vorgezeigt. Er hat Gott seine Sache übergeben, denn Gott ist der gerechte Richter, der dann auch Gerechtigkeit schafft. Und weil Jesus so gehandelt hat, ermutigt uns Petrus auch so zu handeln. Ich bin jetzt im dritten Kapitel, möchte einen Vers vorlesen hier. 1. Petrus 3, 9, er sagt dann, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Ja? Und Gottes Segen ist so viel besser als Vergeltung oder Rache. Ja? Es ist so viel besser, wenn wir uns entscheiden, wenn Leute uns klein machen, Leute uns beschimpfen, wenn uns ungerechte Dinge passieren, dass wir einfach segnen. Denn wir können uns nicht entscheiden, welche Dinge, welche Umstände uns treffen im Leben, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und wenn du beschimpft bist, musst du nicht so antworten. Du kannst segnen, du kannst beten für die Menschen, wenn dir jemand etwas Ungerechtes antut. Ja, und vor allem auch hilft uns das ja, in Freiheit zu leben. Denn wenn ich ständig danach aus bin, jedem etwas zu vergelten, was er mir angetan hat, dann halte ich mich ja selbst gefangen. Ja, dann bin ich von dieser Rachesucht, von der Vergeltungssucht selbst gefangen und denke ständig dran, wie kann ich dem das heimzahlen? Genau dasselbe, was er mir getan hat oder vielleicht noch mehr. Ja, weil er verdient das eh, weil das hat der anderen auch angetan oder sie verdient das eh. Ja, und ich schaffe mir selbst Gerechtigkeit. Ja, das ist immer die Versuchung in Situationen, dass wir sagen, wir vertrauen nicht auf Gott, weil Gott braucht zu lange. Gott lässt sich zu lange Zeit. Ja, am besten, er erfährt Gerechtigkeit jetzt und er erfährt es von mir. Ja, weil er mich verletzt oder sie hat mich verletzt. Ja. Und Jesus hat uns aber was anderes vorgelebt. Und obwohl er mehr leiden musste eigentlich als wir alle, darum weist uns Petrus nochmals auf Jesus hin. Wir sind jetzt im vierten Kapitel und er sagt Folgendes im Vers 1 und 2. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, in der ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Und er spricht hier zu Christen, die auch körperlich missbraucht wurden, die gefoltert wurden, und sagt zu ihnen, nehmt das auch an, denn wenn ihr das erlitten habt, dann wisst ihr, dass euch das, was das Leben leichter macht, nämlich einfach euren eigenen selbstsüchtigen Wünschen nachzugehen, dass das keine Power, keine Kraft mehr hat über euch. Ja? Sondern ihr könnt euch ganz und gar Gottes Willen unterstellen, auch wenn ihr physisch etwas erleiden musstet. Denn das beweist euch, wie entschlossen ihr seid, für Christus und mit Christus zu leiden. Und die Sünde und eure selbstsüchtigen Wünsche haben keine Macht mehr über euch. Und im Kapitel 4 ab Vers 12 sagt er dann Folgendes zu ihnen, denn vielleicht waren sie, so wie wir manchmal auch, verwundert, wenn Schwierigkeiten gekommen sind. Wir denken uns ja, wir leben mit Jesus, Leben sollte leichter sein. Warum passiert das dann? Das ist das allererste, dass wir uns fragen, warum passiert das? Warum passiert das jetzt? Warum passiert das mir? Und deswegen sagt er dann zu ihnen, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Ja, ich weiß nicht, wer von euch in einem Feuersturm war. Ich war noch nie in einem Feuersturm. Ich kann mir das nur vorstellen. Ja, aber wenn etwas wie ein Feuersturm auf uns hereinbricht, vielleicht in einem brennenden Gebäude, das auf uns rauffällt, ja, das sind unglaubliche Umstände, dann dürfen wir uns nicht wundern, sagt er hier. Ja, das klingt vielleicht verrückt für uns im 21. Jahrhundert, wenn ein Feuersturm kommt, dass wir uns nicht wundern sollen, woher das kommt und warum das kommt. Aber er sagt, dass uns das als Nachfolger von Christus eigentlich nicht verwundern sollte. Das ist normal, in anderen Worten. Ja? Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist das normal, dass du leiden musst. Das ist normal, dass Schwierigkeiten kommen. Warum? Weil die Bibel und Jesus uns nie versprochen hat, dass das Leben als Nachfolger von ihm leichter ist. Ja, es ist besser, aber es ist nicht leichter. Das Leben als Christ ist besser, aber es ist nicht leichter. Ja? Und in der Tiefe unseres Leides erleben wir die Tiefe seiner Liebe. In der Tiefe unseres Leides erleben wir die Tiefe seiner Liebe. Und ich möchte hier weiterlesen. Er sagte nämlich im Vers 13, freut euch viel mehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Gerade dann, wenn wir Dinge erleiden müssen, erdulden müssen, wenn wir benachteiligt werden, dann ruht der Geist Gottes auf uns. Dann ist er in uns, wie ich vorhin gesagt habe, in der Tiefe unseres Leides erleben wir die Tiefe seiner Liebe und die Tiefe seiner Gegenwart und die Tiefe seiner Fürsorge für uns. Und die Schmerzen und die Feuerstürme und die Herausforderungen sind eine Gelegenheit für Gott, um uns die Tiefe seiner Gnade zu zeigen und zu offenbaren. Ja. Was sollen wir also tun, wenn wir benachteiligt werden und ungerecht behandelt werden? Hier ist die Antwort des Petrus darauf. 1. Petrus 4, Vers 19. Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ich möchte das noch einmal vorlesen. Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Lass uns das gemeinsam lesen. Darum, lest es mit mir, darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Was tun wir also, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir beschimpft werden? Was tun wir, wenn Feuerstürme auf uns hereinbrechen? Wir lassen uns nicht abbringen, davon das zu tun, was gut und richtig ist. Ja? Sondern wir verstehen, dass wir entsprechend dem Willen Gottes auch Leid erleben, weil Jesus das auch erlebt hat. Wir vertrauen uns ihm an, denn er sorgt für uns. Ja, das schreibt Petrus dann im nächsten Kapitel. Das ist dieser letzte Absatz, den ich vorlesen möchte. 1. Petrus 5 von 7 angefangen. Und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Lasst uns auch diesen Vers noch einmal gemeinsam lesen. Und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Legt deine Sorgen bei ihm ab, jeden Tag, immer wenn du in die Versuchung kommst, die Dinge selbst in deine Hand zu nehmen, leg es bei ihm ab. Und bevor ich weiterlese, will ich einen Gedanken mit euch teilen, den ich spontan hatte während der Lobpreiszeit. Ich glaube, dass wir oft Schwierigkeiten als Menschen als eine Möglichkeit sehen, um den anderen Menschen in unserem Leben zu beweisen, wie stark wir sind. Und dass wir selbst genug Kraft und Wasser haben, um aus Schwierigkeiten herauszukommen, um durch diese Feuerproben durchzukommen, ohne uns auf Gott oder auf irgendwen anderen zu verlassen. Und ich möchte dich ermutigen heute, egal welche Schwierigkeit kommt, sieh es nicht als eine Gelegenheit, deine Kraft zu beweisen. Ja? Bitte sieh es nicht als eine Gelegenheit, um deiner Familie zu zeigen, wie stark du bist. Ja, wenn du einen Job verlierst, sieh es nicht als Gelegenheit, um jetzt rauszugehen und dir 3 Jobs zu finden, um allen zu zeigen, du kannst aber deine Familie versorgen. Das ist der menschliche Instinkt, dass wir uns selbst und den anderen beweisen, ja, wir können es. Ja, und auch wenn Schweres kommt, ja, ich schaffe das selbst daraus. Vertraue dich einfach Gott an in der Situation. Widerstehe diesem menschlichen Instinkt, Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Leg deine Sorgen bei Gott ab. Nütze es als eine Gelegenheit, damit Gott daraus die Ehre bekommen kann, wenn er dich rausbringt aus dieser Situation. Nicht, dass du dann die Ehre bekommst oder gelobt werden kannst, weil du als Mensch so weise warst und selbst einen Ausweg gefunden hast. Vertraue es Gott an. Gott möchte die Ehre bekommen, auch durch diese Schwierigkeit, nämlich durch die Art und Weise, wie wir als seine Nachfolger darauf reagieren. Und jetzt möchte ich diesen letzten Absatz fertig lesen und dann abschließen ab Vers 8 im 5. Kapitel. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. In anderen Worten, du bist nicht der Einzige, der so viel erleidet. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken. Er wird euch Kraft verleihen. Und eure Füße auf festen Boden stellen. Er wird es machen, nicht du. Er wird es machen und nicht ich. Gott wird das machen. Er wird dir Kraft geben, auch dem Teufel zu widerstehen. Und ja, es gibt den Teufel. Und ja, wir sollten ihm widerstehen. Und ja, es kommen Versuchungen. Und ja, es kommen Feuerproben. Aber wir sind dazu berufen, durchzuhalten. Und wir sind dazu berufen, unsere Geschwister dazu zu ermutigen, durchzuhalten. Ja, für sie zu beten, auf Gottes Eingreifen zu warten und nicht Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Gott ist bereit, einen Ausweg für dich und für mich zu finden, wenn das einfach zu hoch ist, zu viel ist für uns. Und ja, das Leben als Nachfolger von Jesus ist besser, aber es ist nicht leichter, es ist herausfordernd, aber es ist auch erfüllend. Es ist von Leid geprägt, aber es ist auch von Freude erfüllt, denn wir gehen nicht durch den Schmerz alleine, sondern mit Jesus gemeinsam. Und ja, es steht in einem starken Kontrast zur heutigen Gesellschaft, aber es ist der Weg zum ewigen Leben. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht ein schmerzfreies, leichtes Leben auf der Erde, sondern ein ewiges Leben. Und dort gibt es dann keinen Schmerz mehr. Und dort gibt es dann kein Leid mehr. Und dort gibt es dann keine Krankheiten mehr. Und das wollen wir uns heute wieder ins Herz rufen, ins Gedächtnis rufen, dass das ein Erbe ist, das auf uns wartet, wenn wir hier für eine kurze Zeit diese Glaubensproben bestehen. Wenn wir verstehen, dass das Leben als Christen nicht leichter sein muss, obwohl es doch viel besser ist, obwohl wir Hoffnung haben auf ein ewiges Leben. Und wenn du heute hier bist und diese Hoffnung auf ein ewiges Leben nicht in deinem Herzen hast, dann möchte ich dich einladen, Jesus Raum zu schaffen in deinem Leben. Denn Gott liebt dich, Jesus liebt dich, wie wir vorhin gelesen haben, ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich, um für unsere Sünden zu bezahlen. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass wir alle als Menschen im selben Boot sitzen. Wir alle sind Sünder. Keiner von uns verdient es, in einer guten Beziehung mit Gott zu stehen. Aber weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, war er bereit, seinen einzigen Sohn zu schicken, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht in die Hölle geht. Und ja, es gibt auch die Hölle. Es gibt einen Ort ohne Gott und der ist schmerzhaft. Damit niemand in die Hölle gehen muss, sondern damit wir alle ewiges Leben haben. Und ich möchte dich einladen, wenn du dieses ewige Leben, das Versprechen des ewigen Lebens nicht angenommen hast für dich, dass du das heute tust. Denn die Bibel sagt, dass Jesus nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern er ist am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten. Und durch seine Auferstehung haben wir die Hoffnung, dass nachdem wir sterben, wir wieder auferstehen werden, um mit ihm ein ewiges Leben zu haben. Ein sündenfreies, ein schmerzfreies Leben. Ein leichtes Leben. Nicht hier auf der Erde, sondern in der Ewigkeit. Nicht für ein paar Jahre, sondern für immer. Das ist sein Versprechen, das wir uns heute vor Augen halten wollen. Und ich möchte mit einem Gebet abschließen, euch einladen, eure Köpfe zu beugen, Augen zu schließen. Und wenn du heute hier bist und Jesus einladen möchtest in dein Herz, wenn du ihn bitten möchtest, dir zu vergeben und dich zu verändern, dir deine Schuld und Sünden abzunehmen, dann bete dieses Gebet einfach in deinem Herzen nach heute und starte dieses Leben für ihn und mit ihm. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es besser ist und weil es sich auszahlt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe für mich. Ich danke dir dafür, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Und Jesus, ich bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben. Ich bitte dich, in mein Herz zu kommen. Und Herr, ich glaube an dich als meinen persönlichen Erlöser. Jesus, komm und verändere mein Herz. Komm und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich möchte dein Kind werden. Danke für deine Liebe und Vergebung. Amen. Wenn du heute diesen Schritt gemacht hast, dann will ich dich einladen, nachher auf jemanden vom Team zuzukommen mit diesen Tags, wo die Namen draufstehen und einfach connected zu werden, vielleicht dir eine Bibel zu holen, wenn du noch keine hast und einfach dich begleiten zu lassen auf deinem Glaubensweg von jemandem, der das macht. Und ich denke, dass wir jetzt noch gemeinsam singen werden und ich möchte euch einladen, dass wir für diese Zeit noch einmal gemeinsam stehen.